Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Herzverbunden-Podcast. Ich bin hier heute gemeinsam mit Philemon Schiebli und Philemon veranstaltet selber Retreats, Ecstatic Dance Events und er hat in Köln eine Community für bewusste Menschen und bewusste Events aufgebaut. Und warum ich Philemon eingeladen habe, ist, weil ich das Gefühl habe, dass er jemand ist, der sehr mit seinem Herzen verbunden ist und auch sein eigenes Ding durchzieht, unabhängig davon, was andere sagen und gleichzeitig aber auch sehr, sehr viel Schönes und Gutes damit in die Welt bringt, was anderen Menschen hilft. Schön, dass du da bist.
Danke, danke für die Worte.
Yes, und du kommst auch gerade von einem Retreat, oder?
Ja, sogar von zwei.
Ja, von zwei sogar. Nice.
Ja, ich habe direkt zwei Retreats hintereinander gemacht. Einmal das klassische New Eloises Gruppenretreat, das immer so eine Gruppe von 8 bis 12 Leuten hat, ungefähr so 10 bis 12 in der Regel. Und direkt im Anschluss, und das war eine sehr spezielle Situation, haben zwei Teilnehmerinnen von diesem Gruppenretreat ein Privatretreat drangehangen. Weil was wir ja anbieten, ist ja zum einen diese Gruppenretreats und auch die Einzelbegleitung, wo nochmal der Raum einfach anders ist, weil es niemanden gibt aus der Gruppe, den du stören könntest. Und da es ermöglicht Leuten nochmal öfter auch mal tiefer und freier in diesen Prozess reinzugehen. Und da gab es eben zwei Menschen, die sich gesagt haben, ich kannte schon mal Ayahuasca. Und da ist es irgendwie so Tradition, dass man teilweise mehrere Zeremonien hintereinander macht. Und das hatten die so übertragen und dachten sich, ah, ich würde gerne mal Psilocybin ausprobieren, also der Wirkstoff in den Pilzen. Und wie wäre das, wenn wir das so als Kombipaket machen? Dann haben wir so ein bisschen was maßgeschneidert für die. Und dann sind die halt durch den ganzen Gruppenprozess gelaufen. Und das ist ja schon echt eine Wucht. Und haben dann quasi vor Ort nochmal zwei Übernachtungen drangehangen, wo wir nochmal eine Zeremonie gemacht haben. Also ich war jetzt quasi 6 Tage weg und 2 Zeremonien und bin seit gestern frisch zurück. Und ja, sehr erschöpft, aber sehr glücklich beseelt, kann man sagen.
Nice, ja. Gab es ein paar Momente, an die du dich erinnerst, die dich besonders bewegt haben jetzt so im Nachhinein?
Ja, viele. Also so ein Retreat ist wirklich immer wieder aufs Neue eine total bewegende Sache, weil da kommen ganz unterschiedliche Menschen hin. Und das Interessante dabei jetzt so ein bisschen im Vergleich auch zu meinem Privatleben oder zu der Community in Köln, die du auch angesprochen hattest, wo ja sehr viele so Gleichgesinnte zusammenkommen, die auch so einen ähnlichen Lifestyle haben oder so eine ähnliche Ausrichtung. Im Vergleich dazu ist bei New Eloises so, dass das ja wirklich ein Angebot ist, das so in die Mitte der Gesellschaft reinreicht. Und da kommen Leute hin, die uns einfach übers Internet finden oder die haben mal eine Doku auf Netflix gesehen. Das ist so ein ganz typisches Ding, irgendwie oder eine andere Berichterstattung in den Medien und denken, ah, das könnte interessant sein. Aber es sind oft Menschen, die aus der ganz normalen bürgerlichen Gesellschaft kommen und die eigentlich gar keine Zugangspunkte zu dem Thema haben. Die haben keine Freunde, die da irgendwie psychedelisch erfahren sind oder sonst was. Und die kommen dann da rein und das ist für die so ein Eintritt in eine komplett gänzlich fremde neue Welt. Und das hat so eine ganz besondere Schönheit, finde ich, Menschen da so einzuführen und dann irgendwie den Juristen oder den Arzt oder den Psychologen oder den Verwaltungsbeamten oder also ganz unterschiedliche Leute diese Erfahrung zu ermöglichen, bei denen geht dann manchmal einfach eine ganz neue Welt auf und das ist dann irgendwie total schön, das irgendwie zu begleiten. Und da gab es einfach viele, viele Momente, wo ich einfach immer wieder gespürt habe, wow, das ist so eine Art Initiierung für manche Menschen. Und natürlich die Prozesse selbst. Also unser Ansatz ist schon stark davon geprägt, dass wir dazu einladen, eine hohe Dosis zu nehmen, weil wir einen sehr, sehr sicheren Raum schaffen, wo wirklich nichts groß schief gehen kann. Und das nehmen die meisten Menschen dann auch in Anspruch. Und das führt dann natürlich auch zu sehr intensiven Prozessen. Und das ist einfach an sich eine sehr, sehr faszinierende Sache, wenn jetzt zum Beispiel ein 70-jähriger Mann in seine Kindheit zurückgeworfen wird und da nochmal Traumata durchlebt und ganz, ganz intensive Zustände durchläuft und danach irgendwie wie ein frisch aus dem Ei gepellt wieder aus dem Prozess rauskommt, ist einfach faszinierend. Oder, da kann ich jetzt ganz viele Beispiele nennen. Ja, das ist echt großartig und immer wieder sehr, sehr berührend zu sehen, wie Menschen tief reingehen, komplett aus sich rauskommen und ganz, ganz, ganz viel Ballast abschütteln, aber auch ganz viel über sich selber lernen und so eine Art mystische Erfahrung teilweise machen, die die dann ganz, ganz lange im Leben begleiten wird.
Wundervoll, wundervoll. Vielleicht, um nochmal den Zuhörer, Zuschauer abzuholen, also New Eloises ist quasi der Name von dem Unternehmen,
genau,
mit dem ihr die Retreats veranstaltet.
Genau.
Wo ihr ja wahrscheinlich dann auch verschiedenste Prozesse habt und unter anderem eben auch mit Psilocybin arbeitet, was du gesagt hast, ne?
Ja, genau. Das ist so unsere, ich sag mal, Hauptmedizin.
Mhm.
Fast auch die einzige, also wir bieten jetzt keine anderen Psychedelika an.
Ja.
Wir nehmen auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel Rohkakao oder Rapé nutzen wir vielleicht mal hier und da. Also das ist so eine Art indigener Tabak. Aber jetzt nichts Psychedelisches, im Grunde aus Legalitätsgründen auch. Ne? Also wir machen das ja in Holland, da ist es in einem ganz legalen Rahmen. Und da ist Psilocybin halt in den Trüffeln legalisiert. Und deswegen machen wir das auf die Weise. Aber ich bin auch ein großer Fan von Psilocybin. Das ist wirklich eine ganz, ganz wunderbare Substanz.
Mhm. Ja, gibt es ja auch viel Forschung, die sich aktuell darum dreht und wirklich auch den Wert oder in therapeutischen Settings.
Mhm. Ja, das hat uns sehr, also seit ungefähr 5 Jahren gibt es sehr viele Studien, die mehr und mehr rauskommen, die halt Psilocybin in ein sehr positives Licht rücken, vor allem im therapeutischen Kontext. Und das führt natürlich dazu, dass in den letzten Jahren mehr und mehr Leute, und ich merke, dass gerade Leute aus halt den Heilberufen, also eben wir haben wirklich sehr regelmäßig Mediziner und Medizinerinnen da, Therapeuten aller Art, also auch Akademiker, die einfach da so ein bisschen im Ärzteblatt oder so mal was gesehen haben. Ist ganz interessant. Also das ist so, diese Leute, die finden dann schnell zu uns.
Mhm. Auch eine sehr, sehr schöne Richtung, die das ganz annimmt, ne? Dass mehr und mehr Menschen offen dafür sind und neugierig werden.
Ja, total. Also ich kann da nur von schwärmen. Also offensichtlich, weil ich bin ja total im Zentrum des Geschehens und du kriegst das ja an vorderster Front mit.
Auf jeden Fall. Und das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, wie hat denn vielleicht damals deine spirituelle Reise begonnen? Erinnerst du dich da noch dran? Wie so deine Anfänge waren?
Ja, so wenn du sagst spirituelle Reise, dann muss ich sagen, die hat schon in der Kindheit begonnen, weil ich bin sehr, sehr, sehr religiös erzogen worden. Und insofern hat Gott, damals der christliche Gott, schon immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Und ich war so die ersten 20, 22 Jahre meines Lebens ein sehr, sehr überzeugter Christ. Aber wirklich mit einer lebendigen Spiritualität. Also das war jetzt nicht einfach so, ja, ich bin Christ, ich gehe Weihnachten in die Kirche, sondern für mich war es total groß und wichtig und total das Zentrum meines Lebens, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Und ich würde sagen, ich habe diese Beziehung nicht verloren, ich habe sie nur anders benannt und ich fühle mich total verbunden mit dem Mysterium, dem größeren Ganzen. Und mir ist es völlig egal, welchen Namen man der Sache gibt. Aber insofern könnte ich schon sagen, meine spirituelle Reise, die hat es schon, so seit ich auf der Welt bin, war die eigentlich immer schon in Gange. Aber so im psychedelischen Kontext, also die Reise, wo ich wirklich ganz bewusst mit erweiterten Bewusstseinszuständen arbeite, die ist so, ich glaube, vor 2017 hat die gestartet, nachdem ich meine erste Substanzerfahrung gemacht habe. Ich hatte vorher schon auch so bewusstseinserweiternde Erfahrungen, das ist ja nicht abhängig von Substanzen. Aber bei mir hat das einfach einen sehr, sehr großen Einfluss gehabt, als ich diese Substanzen entdeckt habe. Also erstmalig DMT, also Ayahuasca. Da ist für mich wirklich ein Groschen gefallen. Und da habe ich gedacht, das kann ich nicht ignorieren. Das ist so potent und hat so ein unglaubliches Potenzial für andere Menschen auch. Das möchte ich mir genauer anschauen. Und da ging die Reise los.
Mhm. Okay, cool. Und gerade dann, wo du vielleicht auch in den Kontakt mit den Substanzen gekommen bist oder auch mit anderen Tools. Was waren da so, sage ich mal, die Groschen, die da gefallen sind oder vielleicht Aha-Momente, Erkenntnisse über dich selber, über das Leben, vielleicht auch über Gott, die vielleicht für dich viel verändert haben?
Also ich bin eine ganz, ganz wunderschöne Brücke, die sich für mich da gebaut hat, war eben erstmal ganz unbefangen diese psychedelischen Erfahrungen zu machen. Und ich bin da so relativ zufällig reingeraten. Ich hatte einen Freund, der hat mir Ayahuasca gegeben und ich habe das dann einfach so in Köln in der Wohnung probiert. Also so ein bisschen, man würde jetzt sagen, unbewusst. Ja, genau, einfach neugierig und abenteuerlustig. Zum Glück ist es gut gegangen. Ich hatte eine wunderbare Erfahrung, eine sehr komplette Erfahrung. Ich habe auch sehr, sehr herausfordernde Momente gehabt, aber es war insgesamt so eine sehr, sehr, sehr große Heldenreise, die mich auch wieder sicher zurück in die Nüchternheit gebracht hat. Und da hatte ich ganz, ganz viele so spirituelle Zustände, so völlige Auflösungszustände, Einheitserfahrungen, so dieses Gefühl, dass ich existiere, aber jenseits von Körperlichkeit, von Zeit und Raum und so weiter. Also diese Erfahrung von reinem Bewusstsein habe ich da ganz stark erlebt. Und nach diesen Erfahrungen, also ich habe das dann auch öfter auch und war fasziniert und habe es halt wieder und wieder und wieder gemacht. Es war jedes Mal natürlich eine kleine Überwindung. Das war jetzt nicht einfach so, haha, ich mache es jetzt morgen wieder und morgen wieder. Das war schon auch, es ist jedes Mal eine sehr, sehr anstrengende Erfahrung gewesen. Aber ich war so fasziniert, dass ich da wirklich so einen Entdeckergeist hatte. Parallel dazu war ich mittlerweile auch nicht mehr so ein strenger Christ und war aber total neugierig, was es sonst noch für Gottesvorstellungen gibt. Weil ich bin eben mit der Bibel so groß geworden und kannte das christliche Gottesbild sehr gut, aber war mit der Zeit dann neugierig, was gibt's denn sonst noch so an Schriften zum Beispiel? Und dann habe ich mich so in den Buddhismus und Hinduismus eingelesen und chinesische Weisheitslehre und andere spirituelle Traditionen. Und da ist es für mich extrem faszinierend gewesen, zu erkennen, dass in diesen alten spirituellen Texten ganz oft Erfahrungszustände beschrieben werden, die ich eins zu eins kannte aus psychedelischen Reisen. Und für mich war das so unfassbar faszinierend und ist es bis heute noch, einen Text zu lesen, der 2000 Jahre alt ist von mir aus, wo dann Dinge beschrieben werden, wo ich mir denke, wow, das hätte ich nicht besser auf den Punkt bringen können. Und da, ich erkenne mich in der Beschreibung so sehr wieder. Und das suggeriert mir einfach, dass es da einen ganz großen Zusammenhang gibt zwischen einfach dem menschlichen Bewusstsein und den Zuständen, in denen wir uns reinbewegen können und diesen Substanzen. Also dass es eine starke Verbindung gibt zwischen diesen spirituellen Traditionen, die im Grunde genommen ja auch ganz viel Forschungsarbeit, so introspektive Forschung im menschlichen Bewusstsein betrieben haben und eben diesen psychedelischen Reisen, die sehr, sehr vielen Menschen mit sehr einfachen Mitteln zugänglich wird. Und das hat mich total fasziniert. Mir war auf einmal klar, okay, ich kann dadurch ganz vielen Menschen mit sehr einfachen Mitteln einen Blick durchs Schlüsselloch geben in diese unfassbaren Erfahrungen hinein. Und man muss jetzt nicht nach Indien auswandern, 20 Jahre im Himalaya-Gebirge meditieren und chanten und ganz, ganz, ganz viele komplizierte Übungen machen, um dann irgendwann sein Bewusstsein so zu erweitern. Ich finde das großartig, wenn man das macht. Also ich will das gar nicht so als Alternative dahinstellen, aber es ist eben für mich ist es eine wunderschöne Ergänzung. Also ich bin sehr interessiert an allen möglichen Befreiungswegen, nennt man das ja so traditionell. Also im Gegensatz zu den monotheistischen Religionen, wo es sehr viel um Glauben geht, um ein gewisses Gottesbild oder ein Konzept einfach zu akzeptieren und daran zu glauben, geht es oft in so fernöstlichen Traditionen weniger um das, woran man glaubt, sondern eher um, wie kommt man in eine gewisse Erfahrung hinein. Und da gibt es wie so eine Art Psychotechnologie, gewisse Atemübungen, Meditationstechniken, Mantren, die rezitiert werden, Körperübungen, ganz, ganz viel. Das ist wirklich wie so eine Technologie.
Ernährung
die,
auch sogar.
Ja, Ernährung auch, ja. Also viel, sehr, sehr viele Instrumente, die man da quasi nutzen kann, um eben das Bewusstsein zu erweitern und zu reinigen und zu öffnen. Das wird dann poetisch in alle möglichen Sachen ausgedrückt. Und das zu kombinieren mit dem Einsatz von psychedelischen Substanzen, die das nochmal sehr, sehr stark beschleunigen oder vergrößern oder den Effekt verstärken, finde ich, war für mich eine der faszinierendsten Entdeckungen der letzten 10 Jahre. So.
Nice. Und welche Rolle spielt da für dich das Thema Integration und wie sieht da für dich so der Prozess aus, wenn du psychedelische Erfahrung machst oder auch mit Teilnehmern?
Ja, also ich nehme immer wieder wahr, dass Integration in unserer Kultur so ein bisschen so behandelt wird, als wäre das so ein Trick, den man einfach so, so ein Knopf, den man drücken muss und dann hat man das Ding irgendwie gemacht. Aber für mich war das immer seltsam, Integration so betrachten. Für mich war das eher so, ich habe die erste psychedelische Erfahrung gemacht, hatte so eine unfassbare, große, grenzüberschreitende, göttliche Erfahrung, dass ich mir danach ganz natürlicherweise die Frage gestellt habe, wow, ich habe jetzt sowas Unfassbares erfahren, wie kann ich dieser Erfahrung würdig werden? Wie kann ich in meinem Alltagsleben auch nur ansatzweise dieser Erfahrung Würde erweisen? Und das ist für mich im Grunde das Thema Integration. Es ist einfach nur dem Folgen der Frage, Was ist meine Antwort auf diese Erfahrung? Und das ist eher eine Art Findungsprozess oder eine Art weiterführende Reise. Das ist ja nicht so, ich werfe irgendwie was ein und dann mache ich eine Erfahrung, dann ist die Erfahrung vorbei und dann geht mein anderes Leben weiter, sondern ich betrachte das vielmehr so, dass die psychedelische Erfahrung, die ist ja gar nicht so eine krass andere Erfahrung, wie sie scheint oftmals, sondern du bist immer noch du, deine Struktur, dein System ist immer noch das gleiche, du tauchst einfach nur ein paar Ebenen tiefer rein und es ist so ein bisschen wie der Vergleich von du bist Meer an der Wasseroberfläche und da weht der Wind und da sind so ein paar Wellen und da hast du das Gefühl, mal geht's links, mal rechts, Norden, Süden, Osten. Aber von da aus mal runterzutauchen in die Tiefe des Ozeans und da zu spüren, okay, welche Kräfte, welche Strömung bewegt sich da. Und das fühlt sich dann teilweise ganz anders an, aber es ist alles Teil eines größeren Ganzen. Und nach der psychedelischen Erfahrung geht für mich die Reise ganz einfach weiter. Und meine ganz konkrete Art der Integration ist, im Grunde genommen nichts anderes als Raum zu schaffen. Dieser Erfahrung Raum zu geben, indem ich in meinem Alltag danach in die Ruhe gehe, in die Entschleunigung gehe und das nachwirken lasse. Und mein Credo dabei ist, du musst bei der Integration kaum was machen. Das Beste, was du tun kannst, ist, dich einfach nicht einzumischen. Also man könnte das als Meditationsübung auch begreifen. Einfach das, was in dir passiert, der Domino-Prozess, der angestoßen wurde, der jetzt gerade läuft nach dieser Erfahrung, wo es weiter wirkt und weiter in dir arbeitet, was ganz natürlich ist, diesen Prozess weiterhin zu beobachten und zuzuschauen, wie die Dinge sich wieder von ganz allein sortieren. Und dann natürlich, es auch gehört auch zur Integration, die sogenannten Hausaufgaben zu machen, weil es ist auch ein ganz, ganz interessantes Phänomen, was sich sehr durchzieht, nämlich, dass viele, viele Menschen in und nach so einer Erfahrung das Gefühl haben, sie hätten irgendwie so eine Lektion bekommen oder Hausaufgaben aufbekommen. Da kommen Erkenntnisse rein, da kommen Einsichten und dann folgt darauf oft so eine Art Handlungsanweisung von dir selbst so, oder von dem Pilz oder von der Pflanze oder ist egal, wie man es nennt. Aber ja, das ist ganz typisch und das gehört für mich auch dazu, in die Umsetzung zu gehen. Also wenn du zum Beispiel in dieser Erfahrung die tiefe Erkenntnis hast, dass deine Ernährungsform einfach überhaupt nicht gut ist für dich, dann ist das ganz lebendiger, wichtiger Teil der Integration, daran zu arbeiten, ganz konkret.
Ja, das ist, glaube ich, bisher für mich die beste und stimmigste Antwort zum Thema Integration gewesen.
Cool.
Musst du sehr lächeln zwischendurch.
Integration passiert eigentlich von allein. Ich finde, alles, was wir erfahren, muss integriert werden. Also unser Gespräch hier, wenn wir gleich aufhören und ich meinen Alltag weiterführe, das ist ja dann in meinem Gedächtnis, arbeitet das weiter, ich habe vielleicht ein Gefühl zu dem Gespräch und das wirkt weiter und ich werde es weiter beobachten und alles, was wir erfahren, ob das so ganz subtil ist, der Nachbar sagt dir Hallo, guten Tag oder du siehst auf der Straße, wie jemand überfahren wird und eine ganz krasse, derbe Situation, alles wird natürlich in deinem Bewusstsein sortiert, integriert, ganz normal und wir tendieren natürlich dazu, dass sehr intensive Erfahrungen schwieriger sind zu integrieren. Wir nennen das dann schwieriger, aber eigentlich ist es einfach nur mehr, was wir verdauen müssen. Wenn du ein Stück Schokolade isst, das ist nicht so viel, was du verdaust, das merkst du kaum. Aber wenn du halt ein halbes Kilo Nudeln isst, dann gibt es mehr zu integrieren. Das ist intensiver für den Magen und die Größe der Erfahrung, die entspricht natürlich auch dem Integrationsprozess. Und ich finde, man braucht sich da überhaupt nicht wundern, nicht erschrecken, sondern ja, wenn man eine extrem intensive Erfahrung gemacht hat, dann tut man gut daran, auch dementsprechend im Alltag danach viel Raum zu geben, damit ich das ganz schön von allein wieder alles sortieren kann.
Ja, mega cool. Und auch gerade, weil so in dem, was ich wahrnehme, sehr viel über das Thema Integration gesprochen wird und viele darüber sprechen, ja, was kann ich tun, was sollte ich tun? Das ist ein schöner Gegenpol von, hey, an sich sortieren sich die Dinge eigentlich von selber und wenn es was gibt, was es zu tun gibt, dann werde ich das schon wissen und ich werde auch...
Das genau. Ja, genau das, ja. Und wenn dann sowas ganz Klares durchkommt, wie, ah, okay, ich merke im Integrationsprozess, ah, da habe ich jetzt festgestellt, da habe ich vielleicht auch ein therapeutisches Bedürfnis. Ich merke irgendwie, da habe ich gewisse Themen, die hochkommen und da muss ich jetzt was dran tun. Da halte ich es auch für total sinnvoll, sich dann Hilfe zu holen und ja, da in einen neuen Prozess einzusteigen. Aber wir tendieren natürlich, das ist auch unser kulturelles Ding, wir tendieren dazu, alles zu zerdenken und zu zerreden und 50 Konzepte zu haben, bevor wir überhaupt in der Erfahrung sind. Und das halte ich für so ein bisschen überzogen und dementsprechend auch nicht mehr produktiv.
Ja, Ja, und genauso eben, wie du sagst, nun muss man alle Erfahrungen oder darf man alle Erfahrungen irgendwo integrieren. Auch zum Beispiel einen Ecstatic Dance, oder? Das heißt, da können super viele Dinge passieren, die du vorher nicht gedacht hast. Und danach hast du erstmal das Gefühl, oh wow, irgendwas verändert sich bei mir, ne? Ich fühle mich anders. Ich sehe mich vielleicht auch anders. Und genau, ich weiß ja, dass du auch Ecstatic Dance Events in Köln veranstaltest. Und genau, wie ist das Ganze zustande gekommen?
Ja, also ich muss sagen, ein Ecstatic Dance oder das freie Tanzen auch einfach ist eine großartige Möglichkeit auch zu integrieren. Also an sich, man könnte auch also vielleicht abschließend zum Wort Integration. Für mich bedeutet Integration auch einfach reinfühlen. Oder an sich, das ist ein ganz großer eine Ausrichtung von mir. Ich möchte das Leben fühlen. In der gesamten Palette und möglichst vollumfänglich und auch gerne intensiv. Und deswegen hat sich in meinem Leben einfach, haben sich gewisse Dinge etabliert, die für mich einfach sehr geeignet sind, dass ich das Leben so richtig fühlen kann. Und dazu gehört Sport, dazu gehört Gemeinschaft, dazu gehören psychedelische Erfahrungen und dazu gehören auch Ecstatic Dances. Das sind Dinge, wo ich sehr, sehr stark in die Emotion reingehe und einen sehr unmittelbaren, lebendigen Kontakt zum Leben fühle. Und das ist entstanden, also die längere Geschichte ist, dass ich vor vielen Jahren, auch so 2017, haben wir damit gestartet, mit meinem Bruder und meinem besten Freund eine Community gegründet haben. Die haben wir die radikalen Optimisten genannt. Und das war eine Community für Persönlichkeitsentwicklung. Wir waren damals halt total in dem Modus von, okay, wir müssen irgendwie erfolgreich werden, wir wollen uns persönlich weiterentwickeln. Und dann haben wir diese Community-Events gemacht, wo wir damals von Gedankentanken heute Greater uns im Grunde das abgeguckt haben, dass sie ihre Rednernächte veranstaltet haben. Und wir haben das da quasi im Kleinformat in Köln gemacht auch. Und haben einfach so Motivationsreden gehalten vor Leuten, die sich für das Thema Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Das haben wir ein paar Jahre gemacht. Und innerhalb dieses Prozesses dieser paar Jahre haben wir dann festgestellt, dass wir uns ganz persönlich auf die Weise weiterentwickelt hatten, dass wir uns das alles ein bisschen zu flach und zu oberflächlich vorkam. Und es war so konzeptartig, es war so mentalisiert, es war alles, und das alles immer so auf Erfolg getrimmt. Das war uns irgendwann so ein bisschen zu stumpfsinnig, weil wir halt unter anderem auch in der Zeit dann psychedelische Erfahrungen gesammelt hatten und wir hatten das Bedürfnis nach mehr Tiefe und nach mehr Gefühl. Und dann haben wir einen Rebranding gemacht, 2020, und wir haben das umbenannt in die Marke Beyond. Und das ist auch die heute die Ecstatic Dances veranstaltet. Blöderweise kam uns dann der Lockdown dazwischen. Und über die Corona-Zeit konnten wir keine Events mehr machen. Deswegen ist die Marke komplett eingeschlafen. Und in der Zeit haben wir uns dann sehr stark um New Eloises gekümmert, um die psychedelischen Retreats dann aufzubauen. Aber ich hatte immer so ein bisschen diese Sehnsucht, wieder die Community zusammenzuführen. Und nach ein paar Jahren habe ich dann irgendwann so diesen Punkt getroffen und gesagt, okay, ich würde das gerne wieder anleiern. Aber wie können wir das jetzt am besten machen? Weil Reden halten, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf und erst recht nicht über das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja, und dann kam mir einfach spontan der Gedanke, ey, wie wäre es, wenn wir uns zusammenfinden und einfach tanzen und wild werden und einfach eine geile Erfahrung machen? Weil mir ging es in erster Linie um Gemeinschaft. Ich war an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ey, das Schönste, was du machen kannst, ist doch einfach, trommel die Leute zusammen, mach mit denen eine geile Erfahrung und der Rest wird von selbst passieren. Und ja, deswegen bin ich dann darauf gestoßen. Ich kannte Ecstatic Dance mal so. Ich war mal hier und da, habe ich das mal miterlebt. Ich war mal so zum Beispiel im Oschus Place. Das ist auch so ein Ort in Köln, wo es auch so dynamische Meditationen gibt, wo man auch schreit und schüttelt und tanzt. Das hat mich so ein bisschen inspiriert. Dann hatte ich von diesem Begriff Ecstatic Dance mal gehört. Ja, dann habe ich das einfach selber veranstaltet. Und ja, einfach mal so im Bekanntenkreis die Trommel gerührt. Und dann am Anfang waren wir so 15, 20 Leute oder so. Und dann habe ich einen Freund, der ist DJ, dann hat er aufgelegt und dann haben wir einfach alle so ein, zwei Stunden mal richtig wild gedanced und das war voll der geile Abend und dann habe ich mir gedacht, ey, ich weiß ja, wie es läuft, einfach regelmäßig das machen und dann gucken, was passiert und seit, ich glaube, ja so 2, 2,5 Jahren mache ich das so ungefähr jeden Monat ja und es ist immer noch übertrieben geil und das Ding ist natürlich gewachsen, ganz organisch und jetzt sind wir so 100, 200 Leute. Je nachdem, ich mache manchmal so einen kleineren, manchmal so einen größeren. Ja, so zwischen 100 und 300 Leute irgendwo. Ist dann so die Größenordnung. Und das ist einfach eine richtig coole Erfahrung, eine Gruppenerfahrung. Und hat daraus hat sich natürlich auch so eine gewisse Community entwickelt, weil wenn man jeden Monat das macht und dann lernen sich Leute kennen, Freundschaften schließen sich und dann ist es auch irgendwo so eine Art Stammtisch unter Freunden, die sich dann treffen und da einfach tanzen und ekstatisch werden und das Leben fühlen. Und danach ist es auch ein sehr soziales Event, weil wir danach auch Essen reinbringen. Wir legen Matratzen aus, wir können da ganz entspannt noch ein paar Stunden rumhängen und das ist ein sehr schöner gemeinschaftlicher Abend auch.
Nice. Ja, und kann ich sehr gut auch mit in Resonanz gehen, weil für mich hat allgemein auch Ecstatic Dance sehr viel verändert und es ist ein großer Bestandteil einfach von fast schon meiner Routine, so um in meiner Energie zu sein. Ja.
Ja.
Was würdest du sagen, das ist im Kontext eben von so Selbstentfaltung, Selbstbefreiung da, den Wert auch von Tanzen zum Beispiel?
Ja, großer. Also ich bin selber nie so ein Tänzer gewesen, aber ich habe dann im Prozess gemerkt, wie unglaublich natürlich das ist und wie sehr wir das vielleicht auch ein Stück weit verloren haben in unserer Kultur. Ich nehme das so wahr, dass wir sehr, sehr gehemmt sind, so im, ich sag mal so, im städtischen Alltagsleben. Und die Art, wie wir in Ekstase gehen, was etwas ist, was meiner Meinung nach total wichtig und total gesund ist, mal alle erzwungene Kontrolle mal so abzuschütteln und mal sich komplett frei zu machen. Freiheit ist einfach sehr, sehr gesund. Die Art, wie wir das machen in der Gesellschaft, was ich mir so angeschaut habe, ist nicht gerade das Gesündeste. Wir gehen ins Fußballstadion, schreien rum, saufen uns und schlagen uns. Wir gehen in die Disco, auch da besaufen sich viele Leute. Und da ist auch alles so ein bisschen, ich weiß, ich finde die Stimmung dann nicht optimal. Wobei es gibt auch richtig geile Partys, das will ich gar nicht so. Ja, nee, also das will ich gar nicht großartig werten. Manchen gefällt das richtig gut und ich glaube, das ist auch super für viele. Und es müssen auch nicht alle Drogen nehmen, aber tendenziell ist so die Partyszene der Ort, wo Leute sich frei machen können, tanzen können, rumschreien können, sich frei fühlen. Das ist wunderschön, aber zwei Sachen, die gefallen mir einfach nicht so gut. Das eine ist, die Rauschkultur finde ich relativ erbärmlich. Also ganz viel suchterzeugende Substanzen, ungesunde Substanzen, allem voran Alkohol und dann noch vielen anderen, gerade so in der Techno-Szene, da wird ja auch sehr, sehr viel konsumiert, was einfach körperlich einfach nur für den Arsch ist. Und die Uhrzeit. Meistens finden die Partys über die Nacht statt. Und das zerschießt einfach deinen Schlafrhythmus. Und da denke ich mir auch, das geht ja wohl viel besser. Und deswegen finde ich einen Ecstatic Dance großartig, weil der ist meistens ohne Drogen und zu einer Uhrzeit, wo man vernünftig ins Bett gehen kann. Also wir starten um 18.30 Uhr. Und dann kannst du wild tanzen ein paar Stunden und dann kannst du um Mitternacht trotzdem schlafen gehen. Oder noch früher, wenn du willst. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr gesund für den Körper, für den Geist, einfach für die Seele, dass das ist was Urmenschliches. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass in ganz vielen traditionellen Gesellschaftsformen, also indigene Kulturen oder Naturvölker jeglicher Art, dass da, soweit ich weiß, ich war noch nie dort, aber das, was ich so mitkriege, da wird viel getanzt. Da wird getanzt und getrommelt und gerasselt und gesungen. Und das sind ganz, ganz elementare Dinge des menschlichen Daseins, die uns ein bisschen abhanden gekommen sind in der mehr modernen westlichen Welt. Und ja, die werden halt in einem nicht so gesunden Rahmen noch weiter ausgeführt. Ne? In der Bar, in der Kneipe, auf dem Fußballstadion, besoffen. Und nichts dagegen, also überhaupt nichts. Man kann alles in Maßen und dann ist auch alles cool. Und ich habe überhaupt gar, also ich will das gar nicht verurteilen, aber ich habe für mich festgestellt, ich würde das gerne sehr regelmäßig machen und auch sehr intensiv erleben. Und dementsprechend glaube ich, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, einen gesunden Rahmen dafür zu schaffen.
Nice. Mir hat es auch sehr gut gefallen, wo du gesagt hast, dass du jemand bist, der gerne das Leben vollumfänglich fühlen möchte. Und das ist interessant, weil da habe ich mir gedacht, so von dem, was ich von dir sehe, dass es halt original zu dem passt, was du auch lebst mit dem Tanzen, Kämpfen, Sport, psychedelische Erfahrungen. Es ist einfach so die volle Breitseite vom Leben, kann man sagen, oder?
Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall.
Ich kenne jetzt nicht so viele, die auch, ich sag mal so, bewusst sind. Und so im Bereich MMA unterwegs sind. Hast du da vielleicht Bock, ein bisschen was zu sagen, was dir das gibt und wo du vielleicht auch da so den Wert siehst für jemanden, der sich vielleicht auch schon mal damit beschäftigt hat?
Also Für mich ist Kampfsport ein ganz, ganz großer Lebenslehrer gewesen und nach wie vor. Ich betrachte das Leben zu einem gewissen Teil als einen Kampf. Das ist eine ganz große Brille, aus der ich einfach die Existenz betrachte, also die formhafte Existenz. Und damit werden sehr schnell auch sehr viele Leute getriggert, gerade in dieser bewussten Kultur, weil ich merke, wie so ein neurotisch zwanghaftes Bestreben, alles, was Anstrengung, Kampf, Widerstand ist, aufzulösen und dem aus dem Weg zu gehen. Ich bin überhaupt gar nicht von diesem Team. Ich finde, das Leben ist ein ganz großartiger Kampf und ich bin eine Kämpfernatur und ich liebe es zu kämpfen. Und vielleicht werde ich da oft falsch verstanden, deswegen will ich das gerne so ein bisschen ausführen. Für mich hat Kampf erstmal überhaupt nichts zu tun mit Wut, mit Aggression, mit Hass, mit Gewalt. Okay, Gewalt ist jetzt auch eine Frage der Definition, aber das ist überhaupt nicht das, was ich mit Kampf meine. Das, was ich meine, ist, dass aufeinander wirken von Kräften. Und wenn du in die Natur schaust, dann ist ganz, ganz viel Aufeinanderwirken von Kräften. Deswegen sagt man auch, wenn du einen großen Wasserfall siehst, sagst du, das ist gewaltig. Ein Vulkanausbruch ist gewaltig. Im Tierreich wird sehr, sehr viel gekämpft. Dein Organismus, die Bakterien, dein Immunsystem ist die ganze Zeit am Kämpfen. Das ist ein wunderschöner Ausdruck des manifestierten Universums. Und das zu würdigen, das zu sehen, erstmal anzuerkennen, dass die Dinge so sind, wie sie sind und dass es ganz, ganz viele Kräfte in unserem Universum gibt, die aufeinander wirken, sich gegenseitig verdrängen, sich zusammentun, verschmelzen, auseinandergrenzen. Es gibt, das ist ein ganz, ganz großer Bestandteil. Und das erstmal zu sehen und damit zu arbeiten, statt das zu verneinen und dem versuchen, aus dem Weg zu gehen, da aktiv reinzugehen und das zu transzendieren, sage ich da ganz gerne, oder das zu kanalisieren. Das ist für mich eine ganz, ganz, ganz feine, wunderschöne Kunst. Und der Kampfsport, der bringt das auf eine ganz tolle Art und Weise zum Ausdruck. Weil der Kampfsport ist ein Rahmen, wo du eben diesen Kampf erfahren kannst, abgesteckt in einem Rahmen, der eben diese destruktiven Elemente raushält, wie die Wut, die Aggression, die Lust nach mehr Zerstörung, der Hass. Alles das, was wir schnell auch verbinden mit Kampf, der wird da quasi ausgeklammert und es wird ein Rahmen geschaffen, wo wir sagen, okay, wir sind zwei Menschen oder mehr, die sich freiwillig in die Situation begeben, in einen sportlichen Wettkampf zu gehen und wir versuchen uns gegenseitig auszustechen, wir versuchen uns zu besiegen im Kampf. Und das alles passiert aber eben mit dieser Freiwilligkeit und wenn der Kampf vorbei ist, dann gibt es überhaupt gar keinen Grund, irgendwie gegeneinander irgendwas zu richten. Und das, finde ich, ist so gesund und so schön und es ist eine Art Safe Space, den man dadurch erzeugt, indem man eben sich selber da erfahren kann. Und was mich zusätzlich natürlich fasziniert, ist, dass Kämpfen sehr, sehr schwierig ist und dass es sehr, sehr technisch komplex ist und es dauert sehr lange, bis man gut darin wird. Und wie alles im Leben, das sehr viele Fähigkeiten erfordert oder schwierig ist, ist auch da ein wunderschöner Prozess, einfach besser zu werden, kompetenter zu werden. Und es ist einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und für mich ist das eine großartige Kombination. Einmal dieser philosophisch-künstlerische Ausdruck, das Leben als Kampf aktiv mitzugestalten und Teil davon zu sein, das Überwinden von Widerständen und das alles, was es in meinen Alltag transportiert, Dinge wie Willenskraft, wie Disziplin, wie das Erdulden von schwierigen Zuständen, ganz, ganz, ganz großer Schatz für mich. Und eben der Aspekt von Fähigkeiten entwickeln, was einfach an sich eine große Freude ist in jedem Bereich. Und natürlich auch die Mentalität, es hat einen sehr, sehr schönen Gemeinschaftsaspekt. Es fördert eben Dinge wie Kameradschaft, Loyalität, das sind so Werte, Ehre, auch dieser Respekt wird da sehr, sehr stark kultiviert. Und das sind Werte, die ich sehr, sehr im Herzen trage und wunderschön finde. Und deswegen ist für mich Kampfsport und ich sage ja grundsätzlich Kampfsport oder Kampfkunst, weil ich finde, das findet man in verschiedenen Kampfsportarten. MMA ist einfach für mich ganz persönlich der Sport, der mich fachlich am meisten fasziniert hat, weil er sehr umfänglich ist und sehr, natürlich auch sehr krass, sehr intensiv ist. Aber ich würde sagen, das ist eher so eine Nebensache. Also es gibt viele Kampfsportarten, die das eben wo man das erfahren kann.
Richtig geil.
Und vielleicht noch ein kleiner Punkt. Ich merke auch jetzt ganz lebenspraktisch, dass der Kampfsport mir und vielen anderen, an denen ich das beobachte, dazu verhilft, sehr, sehr friedlich im Alltag zu sein, mit sich selber sehr stark im Frieden zu sein, weil man eben als Kontrastprogramm ständig diese Kollision von Kräften erfährt und immer wieder in diese, ja, gewissermaßen leidhafte, ertragende, in diese Zustände reingeht und in die Erschöpfung, in die Kapitulation. Man wird ja auch immer wieder besiegt. Das ist ja auch Teil des Trainings. Und eben als Gegenpol dazu ist man dann im Alltag tendenziell sehr viel ausgeglichener, sehr viel friedlicher und auch weniger eingeschüchtert von Menschen, die so ein bisschen aufbrausend sind. Weil du weißt ganz genau, ey, ich bin jeden Abend auf der Mattenfläche und werde von Killermaschinen einfach nur auseinandergenommen. Das bringt so eine sehr schöne Entspanntheit ins System. Ne? So genau grundsätzlich, auch wenn du körperlich verausgabt dich hast, also ob du einen Marathon gerannt bist oder Krafttraining gemacht hast oder was auch immer, danach bist du eigentlich sehr, sehr ausgeglichen und tiefenentspannt. Und auch das ist ein sehr schöner Aspekt, der sehr viel Sicherheit bietet.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Noch gerade noch mal eben zusätzlich zum nur Sport machen, auch der Aspekt, dass du ja wirklich mit anderen Menschen in Kontakt bist, in Anführungsstrichen.
Ja, auch, ganz großartig. Und auch der ganze Körperkontakt, ne, auch das ist so gesund und so schön.
Ja, und auch gerade Frieden dann auch in Konfliktsituationen haben kannst oder in Konfrontationen, weil du es auch gewohnt bist, eben in diesen herausfordernden Situationen mit anderen Menschen zusammen zu sein, oder? Wo du weißt, hey, der andere will mir jetzt auf die Fresse hauen gerade, oder?
Absolut. Und zusätzlich ist es ein ganz, ganz gigantischer Schatz für meinen Job als psychedelischer Begleiter. Also vielleicht kurzes Beispiel von vor kurzem. Da war ich in einer Zeremonie. Und es ist immer auch wieder mal passiert, dass Leute in so extreme Zustände reinkommen. Gerade so in so einer Einzelbegleitung, wo der Raum so offen ist, wo jemand manchmal so komplett loslässt. Und da passiert es manchmal, dass die Leute, also das ist wie, von außen sieht das aus wie ein Exorzismus. Also es ist selten, aber manche Menschen tragen so viel gestaute, unterdrückte Energie in sich, weil die so angepasst sind in dieser Gesellschaft und da ist vom inneren Wesen her eine ganz große Kraft in manchen Menschen, aber die wurde halt lebenlang unterdrückt und dann gehst du tief in eine psychedelische Erfahrung und auf einmal bricht alles raus und die Leute fangen an zu schreien und um sich zu schlagen und zu zappeln und sich zu strecken und sich zu drehen und die verlieren natürlich auch völlig die Kontrolle und ich als erfahrener Kampfsportler, für mich ist es halt überhaupt keine nervositätserzeugende Situation, weil ich auch die körperlichen Handgriffe gut kenne und dafür sorgen kann, dass diese Menschen komplett ausflippen können, ohne dass sie sich selbst oder irgendwen verletzen oder irgendwas kaputt machen. Und von außen sieht das dann aus, als würde ich so ein bisschen mit denen rangeln, aber im Grunde leite ich die einfach so, dass die in ihren kompletten Ausdruck gehen, aber noch einen sicheren Rahmen finden. Und das ist von unschätzbarem Wert. Also wenn jetzt jemand um sich schlägt und da ist niemand, der den halten kann, kann das unter Umständen, und ich weiß, dass das hier und da auch Zeremonien auch schon passiert ist, wo ich nicht da war, also von anderen Anbietern auch. Und das ist natürlich, das kann ein bisschen dramatisch dann werden. Deswegen bin ich super, super dankbar, dass sich das so mehr oder weniger zufällig so ergeben hat, dass ich total Kampfsport fasziniert bin und eben dann Leute durch diese sehr intensiven psychedelischen Zustände begleite und denen auch die Sicherheit bieten kann, dass die sich nicht verletzen können.
Ja, das heißt, wenn jemand mal eine Einzelsession mit dir Psilocybin hat, dann kann er sich möglicherweise auch noch auf eine MMA-Session mit dir freuen.
Ja, die Option ist da, die Person kann wirklich komplett loslassen, weil es sei denn, sie ist mir im Kampf überlegen, dann müssen wir nochmal gucken. Aber auch unter Psilocybin zu kämpfen, ist dann nochmal was anderes. Und da bin ich sehr erfahren. Also,
schön. Nice, ja. Und vielleicht noch abschließend zu dem Thema MMA. Fand ich es auch mega gut, was du gesagt hast. Eben gerade in der spirituellen Welt, wo die meisten Leute in irgendeiner Art und Weise die Intention haben, in Leichtigkeit zu leben, weißt du? Und wo deswegen eben Disziplin und Anstrengung aus dem Weg gehen, ist das wahrscheinlich was echt den meisten Menschen sehr, sehr gut tun würde, egal ob Mann oder Frau, um einfach auch genau diesen Teil in einem zu ownen, oder? Und auch durch die Anstrengung gut zu können, ne?
Ja, also ich habe das Gefühl, da wird voll oft einfach, die Dinge werden viel zu einfach angeschaut und da werden so ultimative Konzepte wie okay, Erleuchtung und das Auflösen aller Anhaftungen wird dann so auf den praktischen Alltag projiziert und dann denkt man, ja, aber ich will doch in Leichtigkeit durchs Leben gehen. Warum sollte ich mich jetzt anstrengen? Aber da werden so Ebenen übersprungen, die dann sich völlig widersprechen, weil wir müssen ja uns eingestehen, das Leben, das materielle Leben, das manifestierte Universum, das ist ja sehr, sehr in sich verschachtelt. Das heißt, auf einer Ebene ist Leichtigkeit, die aber dadurch überhaupt erst erzeugt wird, dass auf der Ebene darunter eine Bereitschaft für den Widerstand da ist. Deswegen so Beispiel Yoga. Im Yoga wird sehr viel Disziplin auch gelebt, um am Ende des Tages alles loszulassen und in der völligen Leichtigkeit, Stabilität und Freiheit aufzugehen. Aber um das aufzubauen, erfordert das eben diese ganze yogische Disziplin, der man sich dann unterzieht. Und das findest du ja im Leben überall. Und ich mache sehr oft die Erfahrung, dass gerade ich fühle mich grundsätzlich im Alltag sehr leicht und sehr flowig. Aber ich gehe sehr, sehr regelmäßig durch sehr anstrengende Erfahrungen, vor allem im Sport. Und ich habe dieses, für mich macht das total Sinn, auf der einen Ebene die absolute Bereitschaft, sich maximal anzustrengen, die bewirkt, dass du, wenn du das kultiviert hast, als Kontrast dazu, alles, was halt nicht diese maximale Anstrengung ist, im Barometer sich so verschiebt, dass es dann sehr, sehr entspannt ist. Genauso wie mit dem Beispiel, wenn jemand auf der Straße anfängt rumzupöbeln und du bist halt jahrelang durch Wettkämpfe und Trainingseinheiten gegangen, das macht dich dann einfach nicht nervös. Und dann kannst du ganz entspannt dem in die Augen gucken und sagen, also entweder du beruhigst dich jetzt oder du greifst mich an und dann knote ich dich zusammen. Und dann ist alles entspannt. Aber wenn du dem immer aus dem Weg gegangen bist und dann kommt es dir mal ins Leben rein, dann ist die Nervosität bam, direkt auf 100%. Und so dachte ich das ein bisschen. Und deswegen tun mir viele Leute leid, die das halt quasi die ganze Zeit in die Zukunft verlagern und immer sagen, nee, Leichtigkeit, ich will nicht Anstrengung, nee, das ist nicht gut, ich will die ganze Zeit bewusst meditativ, das funktioniert in gewissen Daseinsbereichen sehr, sehr gut, aber in diesem sehr dichten materiellen Daseinsbereich der physischen Materie greifen so ein bisschen andere Gesetze und die darf man, oder finde ich, ein bisschen naiv, die zu ignorieren. Das ist für mich integrales Leben, ne? Dass die Ebenen auch als solche gesehen werden und auch mit der richtigen Einstellung angepackt werden und das nicht vertauscht wird.
Genau, das Materielle und vor allem auch das essentielle Menschsein und das Animalische auch nicht auszuklammern dadurch, oder?
Ja, genau, voll. Die Natur fordert ihren Tribut, die will auch gesehen werden, die will auch ihren Ausdruck finden. Und das ist aber, da gehen wir jetzt in einen Bereich rein, das ist jetzt sehr philosophisch, eine ganz, ganz feine Kunst, die sehr, sehr schwer in Worte zu fassen ist. Deswegen muss man es leben und sich dann an Vorbildern orientieren vielleicht. Aber das zu integrieren, sowohl die Natur, das Tierische, das sehr, sehr Biologische in uns zu sehen, zu leben, aber auch zu transzendieren und in eine zu verfeinern und in eine immer feinstofflichere Bahn zu lenken, um dann eben auch die geistigen und ich sag jetzt mal einfach mal spirituellen Qualitäten auch zu entwickeln, aber eben auf Basis dieser Biologie, die halt eben das irgendwo trägt, zumindest in diesem Zeitraumkontinuum. Das ist eine ganz, ganz feine Kunst und es ist teilweise zum Verwechseln ähnlich, wenn man sich überlegt, dass manche vielleicht versuchen, das zu ignorieren und sich zu flüchten in so eine spirituelle Ebene. Und andere transzendieren eher die Biologie in die spirituelle Ebene. Und das ist was Grundverschiedenes. Das eine ist eher Fluchtverhalten, das andere ist quasi der ehrenvolle Weg. Aber von außen sieht das manchmal, wenn man nicht genau hinschaut, erschreckend gleich aus. Weil sich hinzusetzen auf dem Stein und Om zu chanten und eine meditative Haltung, das ist jetzt erstmal nicht so schwer. Aber was steckt da alles hinter? Das ist dann die große Frage. Aber das kann man auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennen.
Stimmt, ja. Das weiß dann am Ende nur die Person selber. Ne?
Ja, oder man beobachtet sie lang genug und dann erkennt man auch oft den Glitch in der Matrix bei den Leuten.
Stimmt, ja. Ja, mir kam so ein bisschen das Wort oder der Ausdruck in den Sinn. Und am Ende ist es ja wie einfach die Kunst, Energie zu bewegen.
Ja.
Auf verschiedenen Ebenen, oder?
Ja, voll.
Und es ist gut auch, auf jeder Ebene die Energie zu bewegen. Ob das rein körperlich ist, ob das meditativ ist, psychedelisch vielleicht sogar. Oder da kommen wir jetzt auch noch zum Thema, worüber ich mit dir sprechen wollte. Du beschäftigst dich oder hast dich ja auch mit dem Thema Tantra intensiv beschäftigt, oder?
Mhm.
Ja. So wie ich das verstanden habe, gibst du auch selber Workshops? Ist das richtig oder?
Ja, habe ich mal ein bisschen mit rumprobiert. Ich habe so hier und da mal Sachen facilitated, also veranstaltet. Ist aber jetzt eher so am Rande. Also ich praktiziere das schon hauptsächlich so in meinem privaten Umfeld und ich bin da immer noch in der Phase, wo ich sehr gerne damit viel experimentiere, aber nicht so sehr in die Rolle des Veranstalters gehe, weil ich da gerne noch sehr, sehr viel für mich einfach probieren möchte.
Ja, okay, cool. Dann wäre so meine Frage, was verstehst du darunter und vielleicht auch, was hat dir so der tantrische Weg bis hierhin für dich gegeben in deinem Leben?
Ja, also auch ganz, ganz große Schätze. Zum einen muss ich vielleicht ganz kurz sagen, es gibt schon für mich einen ganz großen Unterschied zwischen Tantra als solches, die ursprünglichen Philosophie, mit der ich mich auch viel beschäftige und sehr faszinierend finde. Also das ist im Grunde auch ähnlich wie Yoga oder Buddhismus ein fernöstlicher Befreiungsweg. Und der hat auch eine ganze Geschichte und so. Es würde jetzt völlig den Rahmen sprengen wahrscheinlich. Aber es gibt diese tantrische Philosophie, die ich sehr, sehr inspirierend finde. Und dann gibt es das Neo-Tantra. Und das ist das, was wir in der Regel meinen, wenn wir hier in unseren Breitengraden von Tantra sprechen. Und das ist inspiriert von dieser tantrischen Philosophie, aber schon weit weg von den tatsächlich traditionellen, klassischen tantrischen Strukturen, die es natürlich auch in Indien heute noch gibt, in den Schulen. Und das ist ja wie eine Art Linien, die weitergeführt werden mit Gurus und so weiter. Aber so wie Tantra in den Westen gekommen ist, ist eben, dass damals Tantra so ein Stück weit, also ist sehr, sehr vereinfacht gesagt, einen kleinen USP hatte, nämlich, dass sie die Auffassung hatten, dass das Materielle genauso Teil des Göttlichen ist wie das spirituelle, Geistige. Und deswegen waren die Tantriker sehr dafür bekannt, sehr stark auch körperbezogen, materiell, biologisch zu arbeiten in ihrer spirituellen Praxis. Und manche Gruppen haben es so weit auf die Spitze getrieben, dass sie sogar mit der sexuellen Energie gearbeitet haben und Sexualität in ihren spirituellen Ritualen mit eingepflegt haben. Und das hat natürlich gesellschaftliche Tabus gebrochen und sehr polarisiert. Aber es ist irgendwann in den Westen übergeschwappt. Und dieses Element wurde dann im Westen sehr, sehr stark weiterentwickelt. Und darum, wenn wir heute von Tantra reden, meinen wir meistens Sinnlichkeits-, Emotions-Management-Workshops, so jetzt mal ganz unsexy ausgedrückt, wo es sehr, sehr viel darum geht. Und das ist der Teil, der mich sehr, sehr, der mir so viele Geschenke ins Leben fließen lassen. Im Grunde geht es da um eine Kultur, um eine Methodik, wie wir miteinander üben können, in Begegnung zu gehen und in dieser Begegnung sehr, sehr fein zu spüren, was sind meine Bedürfnisse und was sind meine Grenzen? Und was sind die Bedürfnisse und Grenzen des Gegenübers? Und dann gemeinsam zu schauen, wie können wir eine Begegnung möglichst sicher und auf Grundlage dieser Sicherheit möglichst schön und ekstatisch gestalten innerhalb dieses Rahmens. Und da gibt es dann Workshops, wo man das gemeinsam übt und das fängt teilweise ganz subtil an. Das kann sein, wir schauen uns einfach nur lange in die Augen und dann spüre ich mal rein, okay, was regt sich in mir? Habe ich vielleicht irgendwie einen Impuls? Möchte ich dir vielleicht die Hände halten? Möchte ich dir eine Umarmung geben? Möchte ich ihm vielleicht was sagen? Möchte ich dir ein Kompliment machen? Möchte ich mich vielleicht auch entfernen? Möchte ich mich umdrehen? So dieser ganze energetische Tanz zwischen Menschen. Und das ist ein zusätzliches Element zu dieser Bewusstseinsarbeit, das mich einfach sehr, sehr krass inspiriert und beflügelt hat. Also zum Beispiel Breathwork zu machen, ist total schön, diese Atemarbeit. Wenn man das noch kombiniert mit, ich setze mich einem anderen Menschen gegenüber, wir schauen uns die ganze Zeit in die Augen dabei und machen diese Atemarbeit, das bringt nochmal so eine gewisse Würze mit rein. Und wir halten es dabei in den Händen oder sitzen voreinander auf dem Schoß des anderen. Das ist, ja, das geht nochmal in neue Zustände rein und öffnet nochmal Räume, die wunderschön und faszinierend auch sehr therapeutisch sind. Also das kann auch sehr, sehr triggernd und herausfordernd sein. Aber eben das bringt auch sehr viel Heilung rein. Und ich glaube, die Mitmenschlichkeit, die Gemeinschaft, die Begegnung, auch die möglicherweise die intime Begegnung mit unseren Mitmenschen, wenn wir das fein kultivieren und das sicher gestalten können, dass man wirklich Intimität zulässt in einem sehr sicheren Rahmen, das ist von unschätzbarem Wert. Und das hat mich unglaublich inspiriert und deswegen habe ich das auch natürlich jetzt auch in meinem Privatleben und meinem Freundeskreis und auch in meine Arbeit mit einfließen lassen. Und ich kann da nicht genug von schwärmen. Das ist extrem therapeutisch wirksam, sehr heilsam und sehr ekstatisch, macht unglaublich viel Spaß und ja, ist einfach eine tolle Sache. Also Tantra bin ich ein Fan von.
Nice. Ja, mir gefällt es auch, dass du nochmal von dem Traditionellen gesprochen hast, weil das habe ich auch mal von einer Körpertherapeutin gehört. Da gibt es ja quasi ein bisschen den Gegenpol, ist so der vedische Weg.
Ja.
Ne? Für alle jetzt mal ist es typischerweise der Weg, wo ich anfange zu erkennen, oh, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht, was um mich herum passiert, ich bin nicht dies und jenes. Wo, wenn man darauf irgendwo, sage ich mal, hängen bleibt und nur in die Richtung geht, dass man sehr dissoziieren wird und eben irgendwie allem Materiellen aus dem Weg geht, insbesondere auch den eigenen Gefühlen. Und es ist, glaube ich, für viele sehr heilsam, eben genau diesen Weg zu bestreiten und dadurch immer mehr wieder alles in uns und um uns herum auch annehmen und mit in unser Leben integrieren zu können, oder?
Voll, ja, gut gesagt. Und gerade in unserer Kultur, also wir sind als westliche moderne Menschen in meiner Sicht tendenziell sehr vergeistigt. Wir intellektualisieren gerne die Dinge und wir haben den Zugang zum Körper, zur Körperlichkeit verloren. Sehr, sehr viele Menschen sitzen den ganzen Tag am Schreibtisch, bewegen sich viel zu wenig und sind sehr viel in digitalen Welten unterwegs. Und das sind alles Elemente, die deine Körperlichkeit halt total flöten gehen lassen. Und das dann eben im Tantra wieder aufzugreifen und ganz stark in die körperliche, menschliche Erfahrung zu gehen und damit auch ganzheitlich zu arbeiten, glaube ich, ist ein sehr, sehr schönes, eine schöne Medizin fürs Volk sozusagen. Und insbesondere für uns Westler unglaublich wohltuend.
Total. Gerade Thema Glückshormone, oder?
Ja.
Noch alles mit ausgestoßen wird und ja, auch sich sicher mit anderen Menschen zu fühlen, sich öffnen zu können gegenüber anderen Menschen. Heilungen und so viel.
Wow. Da ist natürlich irgendwo, es ist eine schöne Erkenntnis zu merken, oh, ich bin nicht mein Körper, ich bin irgendwas, aber nicht meine Gedanken und so weiter. Ja, das stimmt. Gleichzeitig ist da auch ein Körper und dieser Körper ist ein faszinierendes Instrument und den zu anzusprechen, anzusteuern und den zu erfahren, ist sehr, sehr wertvoll.
Absolut. Und auch nicht im Widerstand zu sein.
Mhm.
Weil ich glaube, viel oder fast der Großteil irgendwie des Leides, was wir erfahren, ist in irgendeiner Art und Weise, weil wir einen Widerstand leisten gegenüber vielleicht irgendwelchen Gefühlen, die wir haben. Na, und
voll.
Tantra kann da eben eine super Möglichkeit sein, wieder in den Frieden zu kommen mit allem, was in einem passiert, ne? Allein Thema sexueller Scham, all das, was damit reinspielt, oder?
Es geht richtig tief halt, ne? Also, klar. Gerade weil auch sehr viel mit dieser sexuellen Energie gearbeitet wird und die ist ja auch, ja, das ist auch so ein Ding, also in unserer Kultur, vielleicht auch kulturübergreifend, aber Sexualität ist unglaublich ein Schmerzthema, ein kollektives, ganz, ganz großes, schmerzvolles Thema. Und das zu bearbeiten, das aufzulösen und damit irgendwie, ne, einen Heilungsweg zu gehen. Wow. Und ich meine, es ist für mich ganz persönlich auch ein Thema, weil ich auch sexuell sehr regressiv erzogen wurde. Also mit einer sehr, sehr konservativen Sexualmoral. Kein Sex vor der Ehe. Homosexualität ist widerlich. So bin ich groß geworden. Und für mich war das auch sehr, sehr heilsam, mich der Energie mal zu öffnen in einem nicht so bewertenden Rahmen. Aber ich könnte da stundenlang von schwärmen. Also das ist wirklich ganz, ganz großartig.
Ja, und das eben, obwohl halt Sexualität das Heiligste überhaupt ist, weil es überhaupt erst ermöglicht, dass wir leben, oder?
Ja, also offensichtlich, ne? Das ist so powerful und so wunderschön. Und ja, eben, wie du sagst, das ist der Ursprung des biologischen Lebens, ist Sexualität. Also ist Wahnsinn.
Ja, total. Nice.
Deswegen macht es uns vielleicht auch so Angst, ne? Also irgendwie kann ich es auch verstehen, weil Sexualität kann auch wild werden, kann auch extrem viel Schmerz verursachen. Also ich meine, ja, unfreiwilliger Sex ist ja eins der schrecklichsten Dinge überhaupt. Und freiwilliger Sex ist eins der schönsten Dinge vielleicht. Also das ist halt, Das ist so kraftvoll und alles, was extrem kraftvoll ist, kann halt sehr, sehr wunderschönes, aber auch sehr, sehr schreckliches erzeugen. Von daher, ich verstehe das schon, dass wir auch sehr, sehr vorsichtig sind damit, gesellschaftlich, weil das kann eben sehr, sehr heftig werden. Aber deswegen bin ich ja so froh, dass es sowas wie tantrische Räume gibt, wo das mit ganz, ganz viel Sicherheit und Behutsamkeit und Achtsamkeit angegangen wird. In Babyschritten kann man sich da annähern und ja, das tut einfach so gut.
Vor allem auch jeder wird da abgeholt, wo er gerade ist und kann Schritt für Schritt dann seine Reise gehen, oder?
Ja, voll, voll, ja.
Nice. Cool, dann sind wir langsam, glaube ich, am Ende angelangt. Ich würde gerne noch dich einmal fragen, abschließend auch zu all dem, was wir besprochen haben, vielleicht so dein Impuls, was dir kommt, wenn es darum geht, wie ich schaffe, einfach ein herzverbundenes, glückliches, erfülltes Leben zu leben, im Einklang mit mir selbst. Was würdest du jemandem da sagen?
Finde deine innere Stimme. Und das beginnt damit, sich frei zu machen von Ablenkung. Das ist ein Riesenanliegen und ein großer Schmerz, den ich sehe in der Welt, in dieser modernen Welt. Die sind voll geknallt mit Ablenkung. Du kannst wunderbar 24 Stunden damit verbringen, dich beschallen zu lassen. Wir alle haben ein Smartphone und wir können die ganze Zeit uns ablenken von uns selbst. Und wir verlieren den Kontakt zu unserer inneren Stimme. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, diese ablenkungsfreien Räume zu pflegen, dann gehen wir wieder in Kontakt mit unserer Stimme und diese innere Stimme, die weiß am allerbesten, was du brauchst, was du willst, was du kannst, was du nicht kannst, wo es für dich hingeht. Und diese Stimme zu finden und mit der in Kontakt zu treten, ich glaube, damit, ja, das wäre mein Impuls.
Nice. Kann ich nur sagen, Amen.
Cool.
Danke ich dir fürs dabei gewesen sein. Ich verlinke auch gerne für dich als Zuhörer oder Zuschauer Philemons Instagram-Kanal, da kannst du dann auch seine Inhalte verfolgen, die auch sehr inspirierend sind. Und wenn es dich interessiert, auch mal dich über die Retreats informieren, die Philemon veranstaltet.
Na cool, danke schön. Ja, danke für die Einladung, danke fürs Gespräch auch.
Sehr gerne, danke dir und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.
Alright, bis dann.